Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
Als Gaukler sieht er sich, nicht als Clown. Dirigent wollte er werden. Bekannt wurde er als Schauspieler und Musiker und Maler. Im Dezember feierte er seinen 95. Geburtstag, Armin Müller-Stahl. Anfang Mai wird er auf dem Filmkunstfest in Schwerin mit dem Ehrenpreis, dem Goldenen Ochsen, ausgezeichnet. Erleben Sie Armin Müller-Stahl im Gespräch, in seinen Filmen und musikalisch. Herzlich willkommen, sagt Axel Seitz.
Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
Musik aus dem US-amerikanischen Film Avalon von 1990 mit Armin Müller-Stahl in der Hauptrolle. Nur einer von weit mehr als 100 Kino- und Fernsehfilmen, in denen Armin Müller-Stahl zu erleben war.
Ein Fingerhut Olivenöl auf 5 Mann. Der Tropfen kann mich auch nicht retten.
Welches Gefühl gibt Ihnen die Macht, die Sie in den Händen haben? Genießen Sie sie?
Es macht mir nichts aus, nochmal zu überarbeiten und dieses und jenes zu ändern.
Komm. Dieser Mann hat es nicht getan. Ich bin es nicht. Ich bin es nicht. Ich bin es nicht.
Ein Mensch, Frau Kummer, ein Mensch hat viele Gesichter. Das Alltagsgesicht, das Sonntagsgesicht.
I was a circus clown. I'll show you.
Mein Gott, dieses Dramatisieren. Wenn schon, dann geht es nicht um Wahrheiten, allenfalls um Tatsachen. Einfache und nackte Tatsachen.
Und dann machten Sie ein Warenhaus auf, aber die Kretschinski-Brüder waren Tapeziere, die 5 Kretschinski-Brüder, Tapeziere.
Und eine Liebe auch.
Wir sind heute zu Gast im Hause Müller-Stahl. Danke, dass wir hier sein dürfen. Ich freue mich auf dieses Gespräch mit Ihnen, Armin Müller-Stahl. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Ich habe Ihnen etwas mitgebracht. Ein Bonbon.
Oh.
Den können Sie wahrscheinlich jetzt nicht lutschen. Aber es gibt eine Episode, eine Anekdote, die hat mit Helene Weigel zu tun und mit einem Bonbonpapier.
Ich wollte gerne als junger Schauspieler ans Berliner Ensemble. Und ich hatte ein Gespräch mit der Helene Weigel um 11 Uhr. Da war ich da und ich spürte, sie würde mich gerne engagieren. Aber sie sagte einen Moment, ich hole Wegwerth. Wegwerth war der Oberspielleiter. Der kam runter und ich sah seinem Gesicht an, die Weigel wollte mich, der Wegwerth wollte mich nicht. Und darauf dachte ich innerlich, schade, mein Schritt ans Berliner Ensemble ist durch Wegwerth nicht möglich. Die Weigel sagte aber als Angebot, wenn Sie keine Liebhaber an der Volksbühne spielen, dann komme ich gerne in die Volksbühne und sehe mir an, wie Sie keine Liebhaber spielen. Das tat sie. Napoleon in Jaffa, glaube ich, hieß das Stück. Ich saß zufällig neben ihr, jedenfalls in der Probe, wo ich nicht auf der Bühne stand. Plötzlich machte die Tasche auf und gab mir ein Bonbon. machte den Bonbon des Vampir auf, steckte den Bonbon in den Mund, lutschte ihn und hatte das Bonbonpapier in der Hand. Wohin damit? Und dann machte sie die Tasche auf, ihre Handtasche, und ich dachte, es ist eine gute Gelegenheit. Pst, warf das Bonbonpapier in ihre Tasche. Sie guckte mich an, sie gab mir einen zweiten Bonbon und das Problem des Bonbonpapiers war noch immer nicht gelöst. Es ging noch immer zweimal hin und her. Als die Vorstellung zu Ende war, ich verkürze das, stand sie an der Tür der Volksbühne und winkte mir zu und hatte an ihrem Zeigefinger ein Bonbonpapier. Und es war irgendwie eine so freundliche Geste von ihr, als wolle sie dem abgelehnten Schauspieler am Berliner Ensemble, der da gerne hingewollt hätte, eine Freude machen. Und das hat sie auch gemacht.
Ich kauf dir eine Blume, die passt zu deinem Kleid. Und bald ist wieder Frühling und eine gute Zeit. Was kaufst du eine Blume, die kostet doch viel Geld? Ich will nur deine Liebe, sonst gar nichts auf der Welt. Ist nicht billig und zärtlich ungeheuer. Und glaub mir, eine Blume ist dafür nicht zu teuer. Dann kauf mir bitte viele zu meinem neuen Kleid. Für mich ist jetzt schon Frühling und eine gute Zeit.
Wir führen dieses Gespräch, Armin Müller-Stahl, weil Sie Anfang Mai dieses Jahres beim Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin den Ehrenpreis, den Goldenen Ochsen, bekommen. Sie werden damit ausgezeichnet. Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zu dieser Auszeichnung.
Danke, noch habe ich ihn nicht.
Aber er ist angekündigt.
Ein bisschen zu früh.
Aber die Ankündigung ist ja schon gegeben und insofern, Sie haben gesagt, ich komme nach Schwerin und würde den gerne in Empfang nehmen.
Ja.
Wussten Sie eigentlich, dass Sie im positiven Sinn schuld sind an diesem Ehrenpreis?
Nein.
Denn es war Folgendes. 2001 waren Sie in Schwerin beim Filmkunstfest. Das ist vor 25 Jahren gewesen. Sie waren Gast. Es gab eine Hommage mit 6 Filmen. Und als Sie wieder abgereist waren, hatten sich die damals Verantwortlichen gesagt, Mist, wir haben keinen Ehrenpreis. Wir hätten einen für Armin Müller-Stahl herstellen sollen. Und so kam es dazu, dass ein Jahr später dieser Ehrenpreis, der Goldene Ochse, gewissermaßen geboren wurde. Und den bekam Frank Beyer, ein Regisseur, mit dem Sie viel zu tun hatten.
Ja, wir waren gut befreundet. Er war einer, der von der Dramaturgie herkam, einer, der wirklich Stücke lesen konnte. Und es war der erste Film, den wir gemacht haben, hieß Königskinder. Und dann folgte 5 Patronenhülsen. Ich weiß nicht, welcher Film der erste war.
Ich glaube, 5 Patronenhülsen
war
zuerst.
Ja, ich glaube, der war eher.
Ja.
Und dann kam Nackt unter Wölfen und dann kamen verschiedene Dinge noch dazu. Ich mochte ihn sehr, weil er ein durch und durch integrer Mann war. Ich mochte auch seine erste Zeit des Suchens, wie man Filme macht. Und dann passierte dummerweise etwas, was ich ihm gewünscht hätte, das nicht passiert. Wir trafen uns in der Möwe mit Billy Wilder. Und Billy Wilder sagte nur, der hatte Königskinder gesehen. Das war diese bewegte Kamera, inspiriert durch den russischen Kameramann Urisewski. Und Billy Wilder sagte nur, ich habe den Film Königskinder gesehen zu Anfang. Und immer wenn ich eine schräge Kamera sehe, misstraue ich der Geschichte. Und das war der Grund von Frank. Der stellte nun die Kamera wieder ordentlich überall hin. Und das hat ihm geschadet, wie ich fand. Er war nicht mehr der Suchende, er war der Produzierende, der wusste genau, wo die Kamera stehen soll und wurde dadurch ein bisschen, wie sagt man, normaler. Und ich hätte ihm noch gerne eine Zeit gewünscht des Suchens, des Unnormalen.
Ich kann nicht mit euch. Bleibt zusammen, dann kommt er durch.
Ein Fingerhut Olivenöl auf 5 Mann. Der Tropfen kann mich auch nicht retten.
1959 dreht Frank Beyer den Film 5 Patronenhülsen, unter anderem mit Erwin Geschonek, Ulrich Thein, Manfred Krug und Armin Müller-Stahl in den Hauptrollen. Während des Spanienkriegs müssen sich 5 Interbrigadisten durch feindliche Linien schlagen. In 5 Patronenhülsen sind vermeintlich wichtige Botschaften versteckt, die nur dann beim Kommandeur ankommen, wenn alle 5 Spanienkämpfer zusammenhalten. 2 Jahre später, 1961, dreht Frank Beyer den Film Königskinder mit Anne-Kathrin Bürger und Armin Müller-Stahl in den Hauptrollen. Beide spielen junge Leute, die sich als Kommunisten politisch gegen den Nationalsozialismus stellen. Dabei wird ihre Liebe auf die Probe gestellt. Sie sind 2 Königskinder, die nicht zueinander kommen können.
Das wollte ich dir zum Abschied geben. Du solltest mich nicht ganz vergessen.
Woher hast du das Geld?
Ich habe mir heute was verdient.
Du wirst schon richtige Arbeit finden. Einmal muss sich doch alles ändern.
Wer soll es denn ändern?
Ich weiß, was du meinst. Aber ich bin nicht so wie du und deine Genossen.
Wenn wir jetzt mit dem Abstand von vielen Jahrzehnten auf diese Filme schauen, es sind Filme entstanden, die auch heute noch funktionieren. 5 Patronenhülsen, Königskinder mit Anne-Kathrin Bürger. Also die Filme stehen heute noch. Also es ist nicht nur eine wunderbare Zusammenarbeit, sondern es sind auch tolle Kunstwerke entstanden.
Ja, wir waren also neulich eingeladen von dem berühmten Maler Neo Rauch. Der bat, dass wir nach Aschersleben kommen, wo der sein Atelier, sein Lithografie-Museum da hatte. Und die zeigten 5 Patronenhülsen. Komischerweise waren viele Dinge, die in dem Film waren, für mich verschwunden aus dem Kopf. Sie waren nicht mehr da. Jedenfalls waren sehr interessante Kameraeinstellungen zu sehen. Für mich ein bisschen bedrückend, weil ich habe alle meine Kollegen gesehen, die es nicht mehr gibt. Gibt nicht mehr einen. Nicht Manfred Krug, nicht Uli Thein, nicht Günter Naumann, nicht Schwill, nicht Marian, nicht Geschonek. Alle sind sie nicht mehr da. Und ich kam mir plötzlich vor wie jemand, der seine Kollegen verraten hat. Ich bin auch hier, habe ich gesagt. Tut mir beinahe leid. Aber das war eine merkwürdige Begegnung mit lauter gestorbenen Kollegen.
Hat natürlich damit auch zu tun, dass Sie so ein wunderbares Alter schon erreicht haben, 95. Das war ja vielen Ihrer Kollegen nicht vergönnt.
Das stimmt. Ich bin im biblischen Alter und denke darüber manchmal nach und weiß nicht, ob ich dafür verantwortlich bin, wann der Abpfiff kommt. Der wird eines Tages kommen, für den bin ich nicht verantwortlich. Das machen andere für mich. Aber kommen wird er.
Spiel der Donner, die Posaune und der Blitz zupft. Laut den Bass fängt der Himmel an zu feiern und die große Stadt wird nass. Alle Bäume tanzen Walzer und die Blätter machen Krach. Selbst die Kuh hört auf zu träumen und wird schnell ein wenig wach. Und 10.000 kleine Tropfen fallen den Mädchen auf das Kleid, und die dunkelrote Bluse wird ganz blass und viel zu weit. Spielt der Donner die Posaune und der Blitz zupft laut den Bass, werden alle Mädchen traurig, denn die Liebe, die wird nass.
In einem ihrer Bücher heißt es, für mich war Frank Beyer, immer gegenwärtig oder wird immer gegenwärtig sein. Für Spur der Steine steht auch in dem Buch, haben Sie abgesagt. Welche Rolle sollten Sie da eigentlich spielen?
Die Rolle, die Esche gespielt hat.
Tag. Ich habe euch in der Baubude gesucht, aber ihr habt ja eine hohe Liebe für das nasse Element. Habe ich gehört. Ich bin der neue Parteisekretär.
Und ich bin Pittiplatsch, der Liebe. Hoffentlich haben sie dir die Arbeitsschutzbestimmungen erklärt. Hier holt sich nämlich öfter einer eine Beule. Hoppla.
Tag, Jochmann.
Genosse Jochmann.
Jochmann, hier runter. Hol die Eisenbieger vom Ofen weg, aber ein bisschen plötzlich. Die sollen Draht vorbiegen.
Ich unterhalte mich mit ihm.
Und erklär dem Herrn, dass hier gefälligst Partei gemacht wird, wenn ich vom Bau bin.
Esche war für Columbus 64 vorgesehen. Frank überlegte sehr lange und da kam der Uli Thein, mit dem ich sehr befreundet war, zu mir und fragte mich, ob ich denn Columbus 64 die Hauptrolle spielen würde. Und ich sagte, ich bin noch im Gespräch mit dem Frank für Spur der Steine. Und da er lange wartete, sagte ich, adieu Frank, du wartest zu lange, ich mache jetzt einen anderen Film. Und da machten wir eine Rochade. Esche spielte die Rolle im Spur der Steine und ich spielte sie in Columbus 64. Das war ein kleiner Wermutstropfen in unserer Freundschaft, aber wir haben diesen Wermutstropfen verdrängt. Die Freundschaft blieb und die Achtung voreinander.
Sie haben ja anschließend dann noch mit ihm gedreht, Jakob der Lügner und die geschlossene Gesellschaft, also mit Frank Beyer.
Ja.
Kommen wir mal zu Columbus 64, ein Fernsehvierteiler, der aufgrund der Geschichte der DEFA, viele erinnern sich an DEFA-Filme, aber die Fernsehfilme sind nicht unbedingt so präsent. Columbus 64, Regie Ulrich Thein, Sie spielen einen 34-jährigen Journalisten namens Georg Brecher, der durch eine Reportage in der Wismut, ich sag mal so, sein Leben wieder in den Griff bekommt.
Sie sind unserem Verlag natürlich nicht unbekannt, Herr Brecher. Wir haben uns gefreut, dass Sie mit Ihrer Erzählung zu uns gekommen sind. Zweifellos sind Sie ein Talent. Ihre Schwäche ist Ihre Position. Immer wenn Sie mit einer skeptischen Brille durch Berlin gerannt sind, wird Ihre Geschichte schematisch.
Man wird ja noch zweifeln dürfen an diesem und jenem.
Ein erster Versuch, ein Buch zu veröffentlichen, scheitert. Durch seine Freundin, eine Künstlerin, fährt Georg Brecher zur Wismut und fängt dann dort als LKW-Fahrer an zu arbeiten. Er lernt dort Kumpel kennen und findet in der DDR trotz Widerstände seinen Platz, nach anfänglich großen Schwierigkeiten.
Lassen Sie doch den Leser entscheiden, ob die Geschichte gut oder schlecht ist. Aber davor haben Sie Angst.
Sie sind ein Idiot, Herr Brecher, nehmen Sie es mir nicht übel.
Noch vor 2 Minuten behaupteten Sie, ich sei ein Talent. Warum sagen Sie nicht gleich, dass Talent keine Rolle spielt? Warum sagen Sie nicht gleich, dass unbequeme Leute nicht in Ihre Landschaft passen? Aber wenn so ein schreibender Werktätiger oder ein Ordensritter kommt, dem reißen Sie jeden Scheißdreck aus der Hand.
Eine Arbeit, die durch die Zensur, ich sag mal so, verhunzt wurde.
Ja, das ist leider hin und wieder in der DDR passiert. Dass, wenn die Oberen misstrauisch wurden, dann wurden die noch Oberen in dem Politbüro noch misstrauischer. Sondern da wird irgendwas Verkehrtes sein. Ein Beispiel für die Arbeit, die ich dann in Columbus machen musste, Sätze unverständlich machen, damit wenigstens das Grippe des Stückes von Uli, der verzweifelt war, der hatte lange an dem Stück gearbeitet, damit es wenigstens noch gesendet wird.
Columbus 64, es wäre auch ein Film gewesen, in dem Wolf Biermann auftritt, zumindest mit seinem Lied »Warte nicht auf bessere Zeiten«. 1966 für die Dreharbeiten zu diesem Film wäre dieses Lied in der DDR, wie viele andere Filme, die ja 1965 verboten worden sind, auch Spur der Steine später dann, wichtig gewesen.
Ja, unbedingt. Und Biermann wurde natürlich, weil er der Feind war, der poetische Feind geworden war mit seinen Liedern, aufmüpfigen Liedern, wurde natürlich als erster rausgeschnitten aus dem Film. Und Biermann, mit dem ich gerade neulich zusammen war, der war hier und ich habe ein paar Worte zu seinem 90. Geburtstag gesagt. Der wird also im November 90, ich werde ein paar Wochen später, im Dezember 96, er hat mich gebeten, da in der Elbphilharmonie dann auch noch dabei zu sein. Das wollte ich dann nicht mehr. Ich hatte schon zu seinem 90. was gesagt.
Manchen höre ich bitter sagen, Sozialismus schön und gut, aber was man uns hier aufsetzt, das ist der falsche Hut. Manche sehe ich Fäuste ballen in der tiefen Manteltasche, kalte Kippen auf den Lippen und in den Herzen Asche. Wartest du auf bessere Zeiten, wartest du mit deinem Mut, der gleich dem Tor der Tag für Tag an des Flusses Ufer wartet, bis die Wasser abgeflossen, die doch ewig fließen. Manche raufen sich die Haare, manche seh ich hasserfüllt, manche seh ich in das Wolltuch des Schweigens eingehüllt. Manche höre ich abends jammern, was bringt uns der nächste Tag? An was sollen wir uns noch klammern? An was, an was, an was? Wartest du auf bessere Zeiten? Wartest du mit deinem Mut? Gleich dem Tor, der Tag für Tag an des Flusses Ufer wartet, bis die Wasser abgeflossen, die doch ewig fließen. Manche hoffen, dass des Flusses Wasser nicht mehr fließen kann. Doch im Frühjahr, wenn das Eis taut, fängt es erst richtig an. Manche wollen diese Zeiten wie den Winter überstehen. Doch wir müssen Schwierigkeiten bestehen, bestehen, bestehen. Warte nicht auf bessere Zeiten, warte nicht mit deinem Mut. Gleich dem Tor, der Tag für Tag an des Flusses Ufer wartet, bis die Wasser abgeflossen, die doch ewig fließen. Viele werden dafür sorgen, dass der Sozialismus blüht. Heute, heute nicht erst morgen, Freiheit kommt nie verfrüht. Und das beste Mittel gegen Sozialismus, sag ich laut, ist, dass ihr den Sozialismus aufbaut, aufbaut, aufbaut. Wartet nicht auf bessere Zeiten, wartet nicht mit eurem Mut. Gleich dem Tor, der Tag für Tag an des Flusses Ufer wartet, bis die Wasser abgeflossen, die doch ewig fließen, die doch ewig fließen.
Ich möchte auf Ihre allererste Rolle kommen. Eine kleine Rolle bei der DEFA. Heimliche Ehe 1956. Gedreht unter anderem am Strand von Arnshoop. Sie haben gerade schon so ein bisschen geguckt. Es heißt, Sie hätten sich bei der Premiere geschämt, habe ich gelesen. Aber wenn ich Ihr jüngstes Buch sehe, selbst in, kommt auch heimliche Ehen vor. Insofern, mit dem Abstand von vielen Jahren, wie betrachten Sie Ihre erste kleine Rolle bei der DEFA?
Gustav von Wangenheim, ein rührender Chaot, der einen Schrank hatte mit lauter Einfällen, die er dort sammelte. So hat er dieses Drehbuch geschrieben. Er hat die Schubladen aufgemacht, hat gesucht nach seinen Einfällen und hat gefunden, wenn ich viele Einfälle dort nehme, wird ein Drehbuch draus. So hatte er diese Rolle konzipiert. Das war eine Rolle, die aus der Schublade war. Man merkte, sie ist künstlich entstanden. Und ich, meine erste Rolle und ehrgeizig als Schauspieler, ich wollte auffallen, hatte gerade James Dean gesehen in einem amerikanischen Film und sagte, so möchte ich das spielen. Das passte natürlich nicht in diese Schubladenfigur. Ich bemühte mich zu Anfang wie James Dean zu spielen, also den Kopf immer runter und mich bewegt wie James Dean. Und das ging natürlich nicht auf. Dann sah ich die Premiere, wie ich da also eine Figur spiele, die hinten und vorne nicht stimmt. Und da habe ich mich richtig geschämt. Da habe ich mich aus dem Kino geschlichen und das war Heimliche Ehen. Gustav von Wangenheim, mit dem war ich dann aber trotzdem befreundet. Wir haben an der Volksbühne einige Rollen zusammengespielt. Ich habe ihn gemocht als Schauspieler. Er war auch mal der Intendant des Deutschen Theaters. Und Gustav von Wangenheim war einer, der seine alten Träume liebte, seine alten Schauspieler. Er liebte die Vergangenheit. Dadurch war er mir sehr nah. Ich habe ihn sehr gut begriffen, weil die Vergangenheit war nicht aus seinem Leben zu löschen.
Die Bauern wollen Schweineställe. Und bevor wir nicht den Gesamtentwurf auf Eschenhöhe fertig haben, gibt es keine Bauerlaubnis. Für nichts. Für kein Einzelobjekt. Für keinen Schweinestall.
Wie steht es denn damit?
Wie es damit steht. Ihr habt mich beim neuen Dorf Mutterseelen allein gelassen.
Das können wir gegen Drucks und Steinschneider schon machen.
Außerdem hat ein Entwurf Neue Stadt Chancen auf einen Preis beim Preisausschreiben für neue Architektur. Ein Entwurf Neues Dorf. Niemals.
Unsere Leitung weiß schon, wo Preise blühen.
1956 dreht Gustav von Wangenheim diese Komödie. Im Mittelpunkt der Geschichte steht der fiktive Ort Eschenhöhe, in dem Gebäude zusammenbrechen. Doch im Institut für Bauwesen in Berlin werden die Pläne für den Neuaufbau des Dorfes hintertrieben. Mit heimlichen Ehen sollen die Probleme gelöst werden. Armin Müller-Stahl ist in zwei kurzen Szenen am Strand von Ahrenshoop zu sehen.
Vater ist gegen dich!
Warum?
Er will mit Raugraf als Schwiegersohn seine Hausmacht vergrößern. Im Institut.
Ich denke, der liebt bloß die Architektur.
Wenn wir schon bei heimliche Ehen sind und den Dreharbeiten in Ahrenshoop, dann sind wir in Mecklenburg. 1. Mai 1945. Wurden Sie, Armin Müller-Stahl, in Gut Gorsdorf bei Rostock beinahe erschossen und am gleichen Tag starb offenbar auch ihr Vater in Schönberg. Also zwei Ereignisse, die mit Mecklenburg und ihrem Leben besonders zu tun haben.
Das war eine sehr einschneidende Erlebnis. Wir waren in Gorsdorf, weil mein Vater einen Verabredungspunkt mit seiner Familie in Gorsdorf bei Rostock gemacht hatte. Mein Vater war auf dem Wege nach Gorsdorf. Erst 25 Jahre später haben wir durch das Rote Kreuz erfahren, dass der in Schönberg, da wo die Müllhalde ist, erschossen wurde, weil es war mal ein Notlazarett da und wir waren dort verabredet. Und ich werde es nicht vergessen, da war ein Pfarrer und der hatte das Krankenbuch der dort verstorbenen Soldaten. Und mein Vater war aufgezählt, aber hinter ihm, dem Namen, stand keine Krankheit. Und da fragte ich ihn, kann es sein, dass er nicht krank war, sondern dort als Deserteur erschossen wurde? Das ist wahrscheinlich. Interessant ist, ich brachte ihn am 1. September 1939 an die Kaserne in Prenzlau. Wir sangen, weil wir sangen viele Lieder zu Hause, zusammen das Lied »Der Mond ist aufgegangen«. Und die letzte Strophe, das hat mich wirklich immer sehr, sehr bewegt, die heißt »So leg dich denn, ihr Brüder, in Gottes Namen nieder, kalt ist der Abendhauch. Verschone uns Gott mit Strafen und lass uns ruhig schlafen und unseren kranken Nachbar auch.« Und ich wartete, wie meine Mutter, auf meinen Vater in Gorsdorf. Und da kam ein russischer Soldat hin und ich hatte gerade eine Pistole dort verbuddelt, die da rumgelegen hat. Der kam, nahm mich an den Kragen, stellte mich an die Wand und sagte immer, Hitlerjunge, 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 und schob mich an die Wand, holte eine Pistole vor und legte sie an auf mich. In dem gleichen Moment kam ein polnischer Kriegsgefangener, ein großer Kerl in meiner Erinnerung, kam um die Ecke und nahm dem Russen die Pistole weg. Zu mir rief er zu, abhauen, 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 was ich tat. Ich bin gelaufen um mein Leben. Also ich lief um mein Leben und habe dann später erfahren, am selben Tag, 25 Jahre später, ist mein Vater in Schönberg, wo die Halle erschossen worden. Ist er an meiner Stelle erschossen worden? Denkt man natürlich. Das war also eine grüne Rasenfläche, ein Massengrab, wo mein Vater auch vergraben ist. Dann passierte etwas, was ich nicht vergesse. Meine Frau ist Zeugin, dass es die Wahrheit ist. Jedenfalls spielte der Organist oben, der Mond ist aufgegangen. Das kam zurück. Diese Symbolik in diesem Erlebnis hat mich bis zum heutigen Tage nicht losgelassen. Und was für eine Bedeutung auch dieses Lied für viele hat.
Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternlein prangen am Himmel hell und klar. Der Wald steht schwarz und schweiget und aus den Wiesen steiget der weiße Nebel wunderbar.
Wie ist die Welt so still und in der
Wenn ich mir die Liste derjenigen anschaue, die in den vergangenen 25 Jahren diesen Ehrenpreis, den Goldenen Ochsen, bekommen haben, Mario Adorf, Klaus-Maria Brandauer, Manfred Krug, Otto Sander, Iris Berben, Henry Hübchen, Barbara Sukowa im vergangenen Jahr, alles Kollegen, mit denen Sie zusammengearbeitet haben. Wenn ich diese Filme aufzähle dazu, Oberst Redl, Jakob der Lügner, Lola, Gespräche mit dem Biest, ich könnte mir vorstellen, da sind auch Filme dabei, die Ihnen heute immer noch am Herzen liegen.
Ja, es gibt einige Filme, die mir, und das sind hauptsächlich, ehrlich gesagt, die amerikanischen, also die Hollywood-Filme. Ich werde nicht vergessen, dass der Barry Levinson, es gibt diesen großartigen Film von ihm, Good Morning Vietnam mit Robin Williams, mit dem ich dann später befreundet war. Wir haben nochmal gedreht Jakob der Lügner, die amerikanische Fassung. Er hat mich besetzt mit seinem Großvater, den ich spielen sollte als Deutscher, der gerade 70 geworden ist, also in einem Alter, wo man nachprüfen musste, wie war seine Vergangenheit. Das haben sie auch gemacht. Aber es war zu Anfang eine von den jüdischen Kollegen in dem Film, die mitspielten, Lou Jacoby, Israel Rubinek, eine gewisse Distanz zu spüren. So ging Israel Rubinek immer als erster zur Tür, machte sie auf und ging als erster durch, dass ich ja als zweiter durchkam. Und dann habe ich mich irgendwann mal vor das Kollegium hingestellt und habe gesagt, meine Herren, ich war, und das habe ich dann richtig gespielt, wie ein gelernter Gaukler. Ich habe gesagt, ich war 14, als der Krieg zu Ende war, in meinem Kopf ein Kind. Darum ging der Lou Jacoby, stand auf, ging an die Tür, machte sie auf und sagte, you are first. Und hier dann waren wir ein wirklich eingeschworenes Paar. Und vergessen, der Film Avalon, wo ich die Rolle spiele, die Barry Levinson, sein Großvater, die Dustin Hoffmann spielen wollte. Aber Barry Levinson wollte Dustin Hoffmann nicht haben. Warum? Weil, wenn er Dustin Hoffmann genommen hätte, hätte er einen Dustin Hoffmann-Film gemacht. Aber ich war unbekannter und er wollte eben den Film seiner Familie machen.
Und so kam ich nach Amerika. Es war der 4. Juli. Mensch, wie die da gefeiert haben. Prächtige Feste waren das. Sie sperrten die Straßen und feierten durch die ganze Nacht.
Was ist mit dem Mann mit den großen Schuhen passiert?
Das Lustige ist, er hat das noch 2 Jahre lang getan. Er brachte seinen Bruder mit in das Business. Beide Brüder liefen jetzt durch die Straßen und trugen Schuhe ein. Dann hat er eine Idee. Warum nicht Schuhe machen, die sitzen? Und so wurden sie Maßschuhmacher, die Salomon-Brüder. Sie machten Schuhe und Hosen. Und dann machten sie ein Warenhaus auf, aber die Kretschinski-Brüder waren Tapezierer, die 5 Kretschinski-Brüder, Tapezierer.
In Avalon geht es um eine jüdische Familie in Baltimore. Sam Kretschinski, gespielt von Armin Müller-Stahl, erzählt seinen Enkeln immer wieder aufs Neue, wie die Familie aus Russland kam und sich in Amerika ein neues Leben aufbaute. Avalon ist eine Anspielung auf den mythischen Ort in der Artus-Sage. Für Sam Kretschinski ist Amerika ein mythischer Ort.
Und diese Familie, wie sie Gräser wurden, die Frauen, die Kinder, überall Kretschinskis, überall. Und wir hatten die Familienzusammenkünfte. Wir haben Geld in den Hut gespendet, um alle herüberzuholen. Die Vettern, die Tanten und der Onkel.
Ach Sam, wie oft müssen wir die Geschichte noch hören? Die Kinder kennen die Geschichte.
Ich muss sagen, wie ich in Amerika aufgenommen wurde, ich weiß, hier in Deutschland, der Produzent Wendland sagte nach Lola, dem Film, ich kann dich zum Star machen und ich kann dich fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Und da sagte ihm, das kannst du genau nicht. Und da habe ich die Sachen gepackt, bin nach Paris gefahren, da ist gelaufen Bittere Ernte, da ist gelaufen Oberst Redl, also verschiedene Filme.
Bei denen Sie mitgespielt haben.
Und die haben mich mit offenen Armen aufgemacht. Keiner hat gefragt. Im Gegenteil, ich habe 2 Filme dann dort gedreht und sagten, willst du nicht hierbleiben? Mein Französisch war miserabel und mein Englisch war ein bisschen besser, aber auch miserabel. Ich sagte, nein, ich will das gleich in das Held meiner Träume gehen, der Spencer Tracys, der Gary Coopers, die ich alle gerne habe. Und habe dann in London 3 Filme gedreht. Das waren Utz, das war Eastern Promises, das war eine Hollywood-Produktion und das war Kafka, ein wunderbarer Film von Soderbergh. Ich habe so viel Freundlichkeit in Amerika, in den anderen Ländern erfahren, wie ich es in Deutschland, ich sage das mit Bedacht, denn es gibt auch in Deutschland wunderbare Menschen, mit denen ich richtig befreundet bin, bis zum heutigen Tage, aber gleichzeitig auch diese erste Abwehr, da kommt jemand aus dem Osten, die war schon beeindruckend unangenehm.
Wie ich sehe, interessieren Sie sich für ostasiatische Kunst.
Indirekt.
Indirekt? Ich verstehe nicht.
Direkt habe ich ein starkes Interesse an Ihnen.
Lola von Rainer Werner Fassbinder von 1981 ist der erste Film, den Armin Müller-Stahl nach seiner Ausreise aus der DDR in der Bundesrepublik dreht. Er spielt den Baudezernenten von Bohm, der sich in Lola, dargestellt von Barbara Sukowa, verliebt. Armin Müller-Stahl erhält für seine Darstellung 1982 das Filmband in Gold für die beste männliche Hauptrolle.
Ein Mensch, Frau Kummer, ein Mensch hat viele Gesichter. Das Alltagsgesicht, das Sonntagsgesicht, das... Heute will ich mal nicht alltäglich sein. Sagen Sie, Frau Kummer, für wie alt halten Sie mich eigentlich?
Ja, 45.
Ich wollte von Ihnen nicht wissen, wie alt ich bin, sondern wie alt Sie mich schätzen.
Also auf jeden Fall jünger. Sehr viel jünger wahrscheinlich, als Sie aussehen.
Sehen Sie, Kleider machen Leute.
Im Sommer war das Gras so tief, dass jeder Wind daran vorüberlief. Ich habe da dein Blut gespürt und wie es heißt zu mir hinüberan. Du hast nur mein Gesicht berührt, da starb er einfach hin, der harte Mann, weil solche Liebe nicht mehr gibt. Ich habe mich in dein rotes Haar verliebt. Im Feld den ganzen Sommer war der rote Mond so rot, nicht wie dein Haar. Jetzt wird es abgemäht, das Gras. Die bunten Blumen welken auch dahin. Und wenn der rote Mond so blass geworden ist, dann hat es keinen Sinn, dass es noch weiße Wolken gibt. Du sagst, dass es bald Kinder gibt, wenn man sich in dein rotes Haar verliebt. So rot wie Mond, so weiß wie Schnee. Im Herbst, da kehren viele Kinder ein. Warum soll's denn bei uns nicht sein? Du bleibst im Winter auch mein rotes Reh, und wenn es schönere gibt. Ich habe mich in dein rotes Haar verliebt.
Sie haben einen Film gerade schon erwähnt. Ich glaube, der liegt Ihnen besonders am Herzen. Utz von 1992. Ich habe noch mal geschaut, in der Hommage beim ersten Filmkunstfest, wo Sie dabei waren, 2001, lief Utz in der Hommage. Er wird dies Jahr wieder gezeigt. Es ist nicht unbedingt ein Film, der einem sofort einfällt, wenn der Name Armin Müller-Stahl fällt. Es geht um eine besondere Sammlung von Meißner Porzellan in diesem Film. Warum ist dieser Film Ihnen so wichtig?
Weil es einfach ein guter Film ist. Den hat der Schleuser sehr gut gemacht. Aber der Türöffner für Hollywood war der Film Bittere Ernte. Da spiele ich eine miserable Figur, der eine Jüdin versteckt, aber sie gleichzeitig vergewaltigt. Also eine furchtbare Figur. Aber das war eine schauspielerische Leistung, die in Amerika sofort anerkannt wurde. Da kriegte ich so viel Lobe als Schauspieler dort in Amerika. Die Freundlichkeit war so viel größer als hier in Deutschland. Und ich stellte fest, man kann eben nicht von der Ost- bis zur Westküste neidisch sein. Und hier sind Neid leider eine feste Größe.
Ich war 2 Jahre auf dem Priesterseminar, aber dann ist der Vater gestorben und einer musste den Hof übernehmen.
Sie wollten Priester werden?
Ja, aber Gott hat es wohl nicht gewollt, sonst wäre ich Priester geworden.
Denken Sie tatsächlich so?
Nichts geschieht ohne Gottes Willen.
Früher hätte man so glauben können, aber heute wisst ihr wirklich nicht, was in den Ghettos passiert?
Ja, in den Ghettos sind Juden.
Ich bin auch Jüdin.
Aber wenn Sie den richtigen Glauben annehmen werden, wird Ihnen Gott verzeihen.
1985 erscheinen gleich zwei Filme mit Armin Müller-Stahl, die für seine weitere Karriere sehr bedeutend sind. In Bittere Ernte von Agnieszka Holland spielt er einen Bauern und Junggesellen, der 1943 in Oberschlesien eine Jüdin versteckt. Zunächst hilft er ihr, später will er sie zu seiner Frau und vergewaltigt die Jüdin. Beim Internationalen Filmfestival von Montreal 1985 wird Armin Müller-Stahl als bester Schauspieler des Festivals ausgezeichnet. Bittere Ernte ist 1986 auch für den Oscar als bester fremdsprachiger Film nominiert, genauso wie Oberst Redl von István Csábor. Neben Klaus-Maria Brandauer als Oberst Redl spielt Armin Müller-Stahl den Erzherzog-Thronfolger.
Wie fühlen Sie sich in Ihrer Position?
Danke, kaiserliche Hoheit. Ich habe viel zu tun. Und ich arbeite gern.
Welches Gefühl gibt Ihnen die Macht, die Sie in den Händen haben? Genießen Sie sie manchmal nur für einen Augenblick?
Was ich fühle, ist eher das Gewicht meiner Aufgabe, kaiserliche Hoheit.
Naja, man schreibt über Sie, Ihre Treue sei unerschütterlich, sei sie auf Dankbarkeit beruht. Sie wollen dienen.
Sie haben Ihre Filmkarriere vor ungefähr 10 Jahren beendet. Deswegen auch die Frage mit einem gewissen Abstand. Gibt es Ihrerseits eine Rollenabsage, die Sie im Nachhinein bereut haben?
Nein. Ich habe abgesagt mit gutem Gewissen. Es ist geschehen, das ist abgearbeitet. Im Gegenteil, ich habe gedacht, wie kommst du noch mit deinem Leben zurecht? Denn der Schluss meines Lebens, das Ende meines Lebens, sollte der Malerei gehören. Und weil ich habe als 3-Jähriger begonnen mit Malerei, ich komme aus einer Malerfamilie, wenn man so will. Und das wollte ich dann machen. Und ich sagte, wenn ich jetzt nicht aufhöre, komme ich dazu nicht mehr. Und deswegen kein Bedauern.
Sagt mir lächelnd ins Gesicht, meine Liebe reicht nicht aus. In der Fremde ist mein Herz, mein Vaterland und Vaterhaus. Fort, so sterb ich hier, bin verzweifelt und allein. Ist dort auch dein Vaterhaus, wirst doch wie in der Fremde sein.
Sie sind Musiker, Sie sind Schauspieler, Sie sind Maler und in all diesen Künsten waren und sind Sie nach wie vor erfolgreich? Überall gleich oder schlägt das Pendel für eine dieser bei Ihnen, Armin Müller-Stahl, besonders aus?
Die Musik war es lange Zeit. Ich habe Musik studiert, ich habe Komposition und Harmonie studiert und stellte fest, Malerei, Zeichnen und Komponieren sind sehr ähnliche, produktive Berufe. Man hat eine Melodie, die ist gezeichnet und sucht entsprechende moderne Harmonien dazu, der Zeit entsprechend oder umgekehrt. Man hat wunderbare Harmonien und sucht eine Melodie dazu. Man zeichnet sie gewissermaßen. Das ist ein ähnlicher Vorgang zum Zeichnen.
Der Adam war's, der Eva küsst. Und Berlin liegt an der Spree. und noch so ein offenes Geheimnis ist, dass ich dich ganz unheimlich gerne seh. Der Wind auf der Warschauer Brücke, das Licht und der weiße Rauch, weißt du, die brauch ich zum Leben und deine Liebe auch. Weißt du, die brauch ich zum Leben und deine Liebe auch.
Armin Müller-Stahl singt im DEFA-Film Und deine Liebe auch von 1962. Der Film von Frank Vogel ist der erste Spielfilm der DDR, der den Mauerbau thematisiert. Armin Müller-Stahl spielt einen Elektromonteur, der als Mitglied der Kampftruppe die Grenze am 13. August 1961 von DDR-Seite aus absperrt. Zugleich ringt er mit seinem Stiefbruder um die Liebe zur gleichen Frau. Wie musikalisch Armin Müller-Stahl ist, zeigt er rund drei Jahrzehnte später. Im US-amerikanischen Episodenfilm von Jim Jarmusch, Night on Earth. Armin Müller-Stahl ist als Taxifahrer in New York zu erleben, der ursprünglich aus Dresden kommt.
What's your name, man?
Helmut Krokenberger.
Here, you can read it. That's me. Helmut?
Helmut. I was a circus clown.
Get the fuck out of here!
No. Wait. I'll show you.
Ich habe in Ihrem Buch gelesen, mit 5 haben Sie schon die Geige bekommen, mit 5 oder 6. Das heißt, seit 90 Jahren begleitet Sie dieses Instrument nach wie vor noch und die Malerei auch noch.
Mit der Geige ist das anders. Die Geige, zwar habe ich mit 5 bereits eine bekommen, aber dann kam der Krieg. Und den Krieg habe ich von A bis Z erleben müssen und überleben dürfen. Da habe ich nicht Geige gelernt, konnte ich nicht. Und ich habe erst mit 15, 16 begonnen nach dem Kriege. Aus mir wäre nie ein Oistrakh geworden. Aber ein Dirigent schon, weil da wäre ich auch die Schauspielerei losgeworden.
Aber die Geige begleitet Sie heute noch? Spielen Sie noch?
Ja, meine Frau drängelt mich, dass ich wenigstens wie Zähne putzen. Mal kurz Geige und Klavier gehe ich hin und spiele etwas, das gut für die Synapsen.
Und die Malerei? Ist auch immer noch dabei. Ja,
normalerweise gehe ich runter um 9, arbeite bis 12, 1. Naja, nun bin ich auch auf der Suche nach einem Hafen für die ganze Arbeit, die ich gemacht habe, die Ausstellungen, die jetzt gehen, die das bisschen lebendig, aber irgendwo muss das ja irgendwann mal wohin kommen, in einen Hafen, wo die Sachen dann aufgehoben werden oder auch nicht.
In Ihrem Buch Dreimal Deutschland und zurück steht im Epilog auch ein Gedicht. Ich komme aus dem Nichts, ich gehe in das Nichts, hab gelernt wegen nichts, hab gekämpft wegen nichts, wurde geschlagen wegen nichts, ward gehangen wegen nichts, bin nun tot und wieder nichts.
Ja.
Sie können es wahrscheinlich besser aufsagen als ich.
Nein, das haben Sie sehr gut gesagt, weil es stimmt. Es ist ja die Frage, die uns begleitet ein Leben lang, die Religion macht das möglich. Wie ist das Leben, wenn es scheinbar zu Ende ist? Was wird geschehen? Wird es eine Wiedergeburt geben, ja oder nein? Da gibt es auch ein anderes Gedicht. Die Angeberei geht dem Ende entgegen. Ich werde nicht mehr Volkspläne hegen. Die Quelle versiegt, erloschen mein Streben. Der Schlaf nimmt zu und ab, Lust auf Leben. Ich will nur sagen, ich bin in einem biblischen Alter und bin dem lieben Gott sehr dankbar, dass es so gekommen ist.
Armin Müller-Stahl, herzlichen Dank für Ihre Zeit, für dieses Gespräch. Es war mir eine Ehre. Vielen Dank.
Hoffentlich können Sie mit dem vielen Zeugs was anfangen.
Das kann ich. Und somit könnten wir jetzt den Bonbon vom Anfang dann lutschen.
Ja, gut.
Es war mal eine blaue Kuh, die war wie andere Kühe.
Die war nicht sehr viel schlauer, die war nur etwas blauer und überaus empfindlich und ungeheuer kindlich. Es war mal eine blaue Kuh, die kicherte beim Melken, kam spät am Tag der Melkersmann und fasste sie am Euter an, begann sie gleich zu lachen. Es war da nicht zu machen. Es war mal eine blaue Kuh, die hatte einen Einfall. Ganz früh trank sie die Milch sich aus. Der Milchmann ging leer nach Haus und blägte ihm noch hinterher. Nun ist der Eimer nicht mehr schwer. Es war mal eine blaue Kuh, die hatte niemals Hunger mehr, weil sie sich die Milch austrank, war sie kein Gras mehr, Gott sei Dank. Gras war ihr viel zu witzelig, zu krabbelig, zu kitzelig. Es war mal eine blaue Kuh, die trank sich schon 4 Tage, da wurde sie ganz mager und klein, ganz hager, bald war sie so wie eine Maus. Und trank sich immer weiter aus. Ja, 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 ja. Es war mal eine blaue Kuh, die hat sich ausgetrunken. Da war sie weg, da war sie aus, so groß nur noch wie eine Laus. Danach nur noch ein blauer Fleck. Der lachte noch, dann war er weg.
Armin Müller-Stahl und die blaue Kuh von seiner Platte Es gibt Tage. Begleitet von Günter Fischer und Tobias Morgenstern. Auch die anderen Lieder, gesungen von Armin Müller-Stahl aus dieser Sendung, stammen von dieser Platte aus dem Jahr 2010. Armin Müller-Stahl wird Anfang Mai auf dem Filmkunstfest in Schwerin mit dem Ehrenpreis, dem Goldenen Ochsen, ausgezeichnet. Aus diesem Anlass trafen wir den großen Künstler zum Gespräch, angereichert mit Ausschnitten aus zahlreichen Filmen, in denen Armin Müller-Stahl zu sehen ist. Das war eine Sendung von Axel Seitz. Und zum Abschluss gibt es noch einmal Musik aus dem Film Avalon von 1990.